Guten Abend, liebe Maria.
Guten Abend, lieber Tobias.
Es ist schon wieder soweit. Wir haben den 1. Februar.
Wir treffen uns schon wieder.
Genau. Und es ist das Kapitel vor dem längsten Kapitel.
Echt? Ist Turin länger als Beren und Lúthien?
Ja. Also zumindest, wenn man der Sprachaufnahme folgt, aus das Kapitel Beren und Lúthien waren, glaube ich, 1,28, 1,30. Und das, was dann jetzt in der nächsten Folge kommt, ist 1,40.
Okay, ja, kann sein. Ich weiß es nicht genau. Aber ja, wir setzen in diesem Kapitel einige Voraussetzungen dafür, warum das nächste Kapitel so verläuft, wie es verläuft.
Ich bin sehr gespannt. Und bevor wir loslegen, dann natürlich die obligatorische Frage. Was für einen Tee gibt es bei dir heute?
Mein Tee hat heute witzigerweise passend Lebensfeuer, a.k.a. der Fëanor-Tee.
Okay.
Und er besteht aus lauter Dingen, die wir beide nicht mögen. Zuallererst, erster Stelle, Sternanis. Danach Fenchel. Dann Kardamom, krause Minze, Kümmel, Süßholz, Kassia-Zimt, Ceylon-Zimt, Koriander, Salbei, Kopkuna, Anis und Safran. Es handelt sich also um Lakritz in Teeform. Ich hasse Lakritz.
Oh, also das könnte schon wieder lecker sein. Also ich habe heute den Jackpot gezogen, weil ich habe einen Earl Grey.
Ja, okay, das ist jetzt nicht so so erstaunlich, wie es mir angeteasert wurde. Earl Grey habe ich jeden Morgen.
Richtig, aber ich weiß, es ist einfach mal schön, auch einen leckeren Tee in dieser Mischung zu haben, den man mit ein bisschen Zitronenlikör getränkte Zuckerstückchen und einen Schuss Milch wunderbar in diese Sendung heute passen wird. Und weil
aber kannst du dann gleich noch schlafen? Nach der ganzen Action und dem Tee?
Du weißt doch, ich arbeite so viel für den Verein, ich kann gar nicht schlafen. Ich habe keine Zeit dafür. Wir haben jetzt, Annika hat heute die restlichen 60 Pakete des Adventsquiz zur Post gebracht, nachdem wir schon irgendwie über 50 Stück gepackt und verschickt hatten.
Wow.
Also das war halt einfach, aber du hast was anderes gerade gesagt, nämlich die brennen wie Fëanor. Und da wäre meine Frage mal gewesen, ob du in letzter Zeit mal in unserem Discord warst.
Ja, da geht's ab.
Und zwar im Merch-Channel.
Ach so, stimmt. Genau, da habe ich mich gefragt, warum sind diese Buttons noch nicht bei mir angekommen?
Weil das sind ja alles noch Tests, das sind jetzt alles noch Entwürfe, weil mein Drucker dafür nicht gut genug ist. Aber hast du gesehen, was ich dir gemacht habe?
Lest mir Tolkien-Button?
Ja,
und
auch.
Und Fëanor-Nein-Button?
Genau, und hast du die Fëanor-Nein-Button mal genau angeguckt? Das sind zwei
Moment.
Brennende Schiffe im Hintergrund.
Wow.
Also ich habe zugehört.
Du hast dir Sachen gemerkt.
Ja.
Moment, ich muss mal kurz genauer hingucken.
Also das kannst du erstmal auf dem Foto vielleicht nicht ganz genau sieht, aber ich habe die böse AI aufgefordert, mir zwei brennende Schiffe zu basteln.
Ich wollte gerade fragen, ist das von Ted Nathmith? Hast du der AI gesagt, bitte mal mir zwei brennende Schiffe im Ted Nathmith-Stil?
Nein, ich mache keine Stilangaben oder ähnliches, sondern einfach nur mach mir mal zwei brennende Schiffe. Hab da mit einer anderen AI mir noch ein bisschen Platz außen rum gebastelt, damit ich es auf das Logo packen, also auf das machen können. Und ja, den gibt es demnächst mal einen Schwung Buttons. Also ich glaube, ich bin mittlerweile bei 20 Designs, die ich mittlerweile fertig habe. Fool of a Took, lest ihr Narren. Don't be hasty, also nicht zu hastig, mit dem N drauf. So, ja, also wie gesagt, für die da draußen, die mal wissen wollen, worüber wir reden, schaut doch einfach mal im DTG-Discord vorbei, da könnt ihr sowohl mit Maria und mir über die Folgen sprechen, euer Feedback und so da lassen, da kommen wir ja gleich zu, oder sich natürlich auch gucken und sich vielleicht den einen oder anderen Button abstauben lassen.
Ich habe mich gerade an Tee verschluckt, weil er ziemlich eklig ist. aber ist dieser End, ist der auch aus einer AI oder?
Ja.
Hast du der einfach?
Nein, ich habe hätte etwas länger gedauert, bis ich das so zu, also ne, wenn ich irgendwie sage, einen laufenden Baum, da passiert erstmal nicht viel. Und ich respektiere ja schon dahingehend, dass ich nicht einfach von irgendwelchen Menschen die Sachen eins zu eins nehme. Ich versuche dann halt über die AI, ich weiß, die ist trainiert worden mit anderen Sachen, aber ich verkaufe die Teile ja nicht, sie sind einfach Spaß an der Freude und ja, Ich sehe das noch als weniger problematisch an, als mir irgendwo bei, wie heißen die, diese riesen DeviantArt oder Co. mir ein Endbild rauszusuchen, das zu nehmen und ohne zu fragen und dann zu verwenden.
Tja.
Aber das würde eh zu einer Grundsatzdiskussion über AI führen. Und ich glaube, dafür wäre eher der Tech-Palant hier richtig und nicht Silmaria, würde ich mal behaupten.
Ja, bitte. Ich frage mich, was passiert, wenn man der AI sagt, ich glaube, ich habe das schon mal probiert, was passiert, wenn man der AI Silmaria sagt. Und ich glaube, es kommt was richtig Lustiges bei raus, weil es nämlich in einem, ich glaube, es ist ein Comic oder ein Computerspiel.
Okay.
Da gibt es eine Stadt, die Silmaria heißt und davon gibt es Zeichnungen. Und oh. Die kommen dann raus irgendwie, aber in sehr abstrakter Form. Das hat mir ein bisschen gedauert, das rauszufinden. Aber ich habe mit ihm richtig geile Bilder von Numenor erstellt. Aber sowas sind wir ja noch nicht.
Nee, da kommen wir ja erst nach den verlorenen Geschichten drauf.
Also nicht ganz, wir haben ja die Akalabeth.
Ja gut, aber ich meine, so richtig auf die Geschichte kommen wir ja erst, wenn wir den Untergang von Numenor behandeln.
Ja, aber das ist der Untergang von Numenor ist eigentlich die Geschichte in der Akalabeth.
Okay, gut, dann kommen wir aber mal zum Feedback, würde ich sagen.
Ja, wir haben sehr viel Feedback bekommen für diese Folge, auch inhaltlich zur Folge. Also Leute haben Kommentare für die Folge an sich geschrieben, die werden wir dann einfließen lassen zwischendurch. Bevor wir anfangen, habe ich einen kleinen Hinweis an alle Leute. Es ist sehr nett, wenn ihr uns Feedback schickt. Bitte schickt mir keine privaten Facebook-Nachrichten, weil erstens werden die mir nicht angezeigt, wenn ich nicht mit euch befreundet bin. Und dann liegen die irgendwie über Monate in meinem Postfach rum, bis ich die mal finde. Und zweitens könnt ihr einfach Nachrichten schreiben über das Webformular, über Discord, über meine E-Mail-Adresse, das haben auch schon Leute geschafft. Also es gibt Möglichkeiten, mir nicht an meinen privaten Facebook-Account zu schreiben. Falls ihr wollt, dass ich eure Nachrichten lese.
Ich wollte gerade sagen, der Vorteil, wenn man keinen Facebook-Account hat, man kann darauf nicht angeschrieben werden.
Ja, das ist in der Tat ein Vorteil. Ja, das nur so als kleiner Hinweis, weil ich habe da irgendwie so Nachrichten gefunden, die sind irgendwie 8 Monate alt. Es tut mir leid, Leute. Bin ich so nicht mehr häufig auf Facebook.
Du bist ja auch kein alter Knacker. Ich habe gehört, Facebook ist eh nur noch für alte Knacker und Knackerinnen.
Das ist aber Boomer, Tobias.
Ah, Boomer. Okay. Boomer. Nee, Boomer bin ich noch nicht.
Kannst du ja auch nicht mehr werden. Die Leute haben ja aufgehört zu Babyboom.
Ja. Dann würde ich sagen, Maria, liest doch mal das erste Feedback vor.
Es ist sehr lange, aber es ist auch sehr interessant. Okay, es ist von Michael und da steht da. Hallo zusammen. Es sorgt mich schon seit Tagen in den Fingern. Ich muss euch jetzt einfach mal ein Feedback zukommen lassen. Kleine Warnung vorab, das könnte jetzt etwas ausschweifender werden. Hinweis von mir, es wird ausschweifend. Was euch als Silmarillion-Lesende aber wohl kaum abschrecken dürfte. Das stimmt. Vor einigen Wochen hat mir Spotify, warum auch immer, die Reihe Einschlafen in Tolkiens Welt vorgeschlagen. Da ich seit meinem ersten Mal Herr der Ringe lesen vor, ich schätze mal, es ist ca. 25 Jahre her, durchaus eine gewisse Begeisterung für Mittelerde hege, dachte ich mir, hörst du mal rein. Erster Halleluja-Moment, es gibt eine deutsche Tolkien-Gesellschaft.
Warte, Mist, wo hab ich's?
Mir ist übrigens aufgefallen, dass wir in der letzten Folge überhaupt nicht den Silmarillion-Klänge benutzt haben. Was die Folge deutlich aufgewertet hat.
Gut.
Wo war ich genau? Erster Halleluja-Moment, es gibt eine deutsche Tolkien-Gesellschaft. Interessant. Bei Gelegenheit sollte ich mich mal darüber informieren. Auch da stimme ich zu. Nach ein paar Folgen entwickelte ich eine gewisse Hassliebe zu der Reihe und habe dann einen neuen Vorschlag in Spotify entdeckt. Silmaria, betreutes Silmarillion lesen. Jetzt muss ich dazu sagen, ich fange mit dem Format Podcast grundsätzlich überhaupt nichts an. Warum soll ich wildfremden Leuten zuhören, die über etwas reden, was ich selbst tun, erleben kann und nicht beim Bedarf mit Freunden dazu austauschen kann? Und dann noch betreutes Lesen. Okay, ich gehe zwar auf die 40 zu, aber lesen kriege ich bislang noch ganz gut alleine hin. Aber irgendwie war meine Neugier geweckt und da ich zu der Zeit gerade Carpenters Tolkien-Biografie gelesen habe, habe ich mich dazu durchgerungen, doch mal reinzuhören. Zweiter Halleluja-Moment. Offensichtlich habe ich mir unter dem Begriff deutsche Tolkien-Gesellschaft etwas komplett Falsches vorgestellt. Das ist uns ein bekanntes Motiv.
Oh ja.
Es wird noch besser. Ich hatte erwartet, trockene literaturwissenschaftliche Ausführungen von alten emeritierten Linguisten oder Ähnliches zu hören. Stattdessen plappern zwei im Verhältnis zum erwarteten Alter junge Menschen fröhlich frisch von der Nerdleber weg über Tolkien. Nach der ersten positiven Überraschung dann der Schock. Wie kann es sein, dass der erste Vorsitzende dieses Vereins noch nie Silmarillion gelesen hat, Tobias?
Ja, und ich würde sagen, das ist gleich die zweite Fehlannahme. Die Deutsche Tolkien-Gesellschaft mit über 1500 Mitgliedern muss man eigentlich mehr Wissen und Erfahrung im Verwalten und Managen einer so großen Gruppe haben, als unbedingt wirklich so tief in der Materie drin sein. Dafür gibt es dann andere Experten. Aber ich arbeite ja dran.
Das stimmt. Man kann es ja nicht vorwerfen, dass du es nicht versuchst. Kann man unter diesen Voraussetzungen das Ganze überhaupt ernst nehmen? Handelt es sich nicht vielmehr um blanken Mumpitz? Unglaublich und irritiert lauschte ich also weiter und stellte irgendwann fest, dass ich mich trotz allem seltsamerweise gut unterhalten und abgeholt fühlte. Und zu meiner eigenen Erstaunen die zweite Folge startete. Habe ich schon erwähnt, dass ich Podcast eigentlich überhaupt nichts anzufangen weiß? Und langsam dämmerte mir, warum ich weiterhöre. Grund 1. Natürlich ein grundsätzliches Interesse an Tolkiens Werk. Immerhin habe ich den Herrn Ring und den Hobbit mehrfach auf Deutsch und Englisch gelesen. Dazu als Handbuch der Weisen von Mittelerde, die Bücher der Verschollenen, Geschichte 1 und 2 und das Silmarillion sowie eben jüngst Kapitel, das Tolkien-Biografie.
Oh, da fehlt aber noch was. Kommen wir aber danach zu.
Grund 2. Tobias wunderbar kritischen Anmerkungen zu den religiösen Aspekten, die meiner eigenen Haltung zum Thema Glauben und Religion sehr nahe kommen. Grund 3. Marias riesige, absolut authentische und ansteckende Leidenschaft für das Silmarillion. Grund 4. Die Interaktion zwischen euch beiden. Es tut einfach gut zu hören, dass Menschen auch noch normal miteinander interagieren und argumentieren können, auch wenn sie unterschiedlicher, zum Teil sehr gegensätzlicher Meinungen zu einem Thema sind und dabei trotzdem stets respektvoll miteinander umgehen und auf dem Standpunkt des Gegenüber eingehen. Der Punkt, an dem ihr mich dann endgültig hattet, war dann allerdings am Ende der Folge 8, die mit den F-Elben. Und ich hatte so überhaupt nicht kommen sehen und erwartet. Nämlich als Maria mit Blick auf eure Live-Sendung aus heiterem Himmel meinte, ich komme aber nur, wenn ich Rippchen kriege. Dritter Halleluja-Moment. Das fand ich so dermaßen grundsympathisch, dass ich erstmal aus dem Lachen nicht mehr herauskam und mir trotz Unkenntnis von Tobias Sparrow Koch-Grillkünsten dachte, tolle Frau und sie hat so recht. Und jetzt sitze ich hier und habe tatsächlich alle Folgen angehört und freue mich schon auf die nächste. In diesem Sinne, macht weiter so. Lest mehr Tolkien und esst mehr Rippchen. Viele Grüße aus München, Michel.
Vielen lieben Dank. Was ich gerade ja gesagt hatte, was eigentlich noch fehlt, ist ihr Tolkiens Briefe, wo Annika und ich ja gerade einen Podcast machen. Und das ist halt auch etwas...
Werbung!
Ja, mach ja, als ob wir nicht gegenseitig irgendwie Werbung für meine Podcasts machen würde. Aber nein, auch da wollte ich einfach nur den einen Punkt von ihm gerade aufschreiben. Warum soll ich mir anhören, wie andere Leute darüber denken? Weil es halt Menschen gibt mit einer komplett anderen Sichtweise und es teilweise einfach, wie ja bei dir jetzt im Silmarillion, bei mir irgendwie oder Annika mit der Geschichte von Tolkien, einfach nochmal Sachen sind, auf die man so nicht gekommen wurde. Also ganz kurz ein bestes Beispiel ist der zweite Brief. Er hat genau 3 Sätze in Tolkiens Briefen. Die Folge geht knapp 40 Minuten, weil einfach so viel Wissen und so viel Wichtiges drin steckt, dass wenn man ihn einfach nur liest und ohne den Kontext zu kennen, man einfach ganz viel verloren geht. Und ich finde, deshalb ist ja gerade so ein Format, wie wir es ja auch tun, und gerade auch mit den Ausschweifungen und hier nochmal unter Werksgeschichte, unter historischer Einordnung und da mal einen Blick von rechts, von links, von oben, von unten, eigentlich Gold wert. Und ich muss ja sagen, es macht ja mittlerweile Spaß, das Silmarillion zu lesen.
Oh, wow. Nach 1,5 Jahren, endlich.
Und Michi, falls es dich interessiert, es gibt in München auch einen Stammtisch. Da kann man auch als Nichtmitglied hingehen. Einfach mal auf der Deutschen Tolkien-Gesellschaft-Seite nachgucken, dann oben in der Navigation auf Stammtische. Da findest du alle Infos. Ich glaube, die treffen sich am 3. Donnerstag im Monat. Ich bin mir da aber nicht sicher. Aber da bist du auch natürlich jederzeit herzlich willkommen. Da würde ich sagen, lese ich mal von Stefanie vor. Liebe Maria, lieber Tobias, mit Spannung habe ich auf diese Folge gewartet und war ehrlich gesagt ein bisschen ernüchternd, dass du, Tobias, dich nicht so richtig wiederfinden konntest. Schade, aber jedem Tierchen sein Pläsierchen. Ich finde euren Podcast toll und ich bin endlich zeitlich auf der Höhe. Lese gerade neben dem Silmarillion auch Beren und Lúthien und muss sagen, in der deutschen Fassung, wahrscheinlich ist das in der englischen aber genauso, macht man hier jedes Mal ein Knacks, wenn ich Thingolin und Gwendolin, Knacks, Melian, lese. Echt anstrengend. Christopher hat es uns da nicht einfach gemacht. Aber ich verspreche, ich halte durch. Mit derselben Bestellung kam übrigens auch die Kinder Hurins und der Untergang von Numenor ins Haus. Ich habe also noch ein bisschen was vor. Ein kleines Wehwehchen habe ich aber doch noch. Ich bin immer etwas genervt, wenn ihr etwas Negatives über die Rings of Power sagt. Das kommt zum Glück nicht oft vor, aber es ist erstaunlich, wie viele Leute die Serie finden und sie trotzdem bis zum Schluss ansehen. Ich mag die Serie und warte ungeduldig auf Staffel 2. Für Fans rein der Serie übrigens auch ein netter Podcast Rings Reforged. Aber ich verstehe, dass eingefleischte Tolkienisten sehr viele Fehler und Unstimmigkeiten entdecken. Es hat aber noch immer Jutje Jangen und ich bin zuversichtlich, dass wir auch hier viele coole Erzählstränge erleben. Ich freue mich schon auf eure nächste Ausgabe. Liebe Grüße aus Stuttgart, Stefanie.
Dazu möchte ich zwei Sachen sagen.
Ich auch. Fehlt da nicht was in dem Zitat?
In welchem?
Hatte sie nicht auch geschrieben, auch wenn jeder hat sein Recht auf seine eigene Meinung, auch wenn sie falsch ist?
Nein, das war in Discord.
Ah, okay.
Das hat der, glaube ich, der Florian geschrieben. Ich weiß nicht mehr genau. Das war ein anderes.
Gut.
Aber erstmal meine beiden Punkte. Also einmal, was auch zum vorhergehenden Feedback passt, nämlich zum Untergang von Numenor. Das ist ja das Buch, das letztes Jahr rausgekommen ist, rausgegeben von Brian Sibley. Es geht ums zweite Asylum und so. Michael hatte ja uns gelobt darin, dass wir so toll sind in der Einordnung und so weiter. Und dann hatte Tobias auch nochmal gesagt, dass es bei den Briefen sehr wichtig ist. Und das ist tatsächlich eine Sache, die ich bei Untergang von Numenor richtig stört, weil da nämlich einfach aus allen Texten so zusammengefügt ist. Es gibt zwar immer Quellenangaben, aber man muss trotzdem halt aktiv sich angucken. Und das mache ich bei Tolkien halt gar nicht. Und da ihr den Podcast hört, wisst ihr, dass Werksgeschichte mein Lieblingsteil ist an Tolkien Sachen. Und ja, darum bin ich kein großer Fan vom Buch Der Untergang von Numenor. Aber ich freue mich schon sehr auf Buch der verschollenen Geschichte, weil dann kann man mich richtig schön Sachen einordnen und so weiter. Und die zweite Sache zur Serie. Ich wiederhole mich, ich habe die Serie ja nicht gesehen. Und das liegt nicht daran, dass ich irgendwie ein Problem mit hätte, wenn Leute kreativ mit Tolkien umgehen. Überhaupt nicht. Ich lese ja auch Fanfiction und solche Sachen. Hust, hust. Ich schaue einfach nicht gerne Serien. Aber alles, was mir Leute über diese Serie erzählen, ist halt einfach, klingt halt einfach nicht gut. Und es liegt vielleicht daran, dass ich die falschen Freunde habe oder so. Aber ja, also wenn ich negativ über die Serie rede, liegt es ausschließlich daran, dass Leute mir schlechte Dinge darüber erzählen. Weil ich habe keine Ahnung, was darin passiert. Bis auf die Sachen, die Leute mir erzählen.
Genau, zu der Serie wollte ich auch noch was sagen. Wir hatten ja auch auf YouTube, ist auch immer noch einsehbar, zu den jeweiligen Folgen und Co., ich glaube, rund 35 Stunden Analysen, inklusive alle Trailer und jede Folge und Co., produziert. Und da ist es mitnichten, dass wir immer schlecht darüber reden. Wir zeigen halt einfach den Finger auch nicht unbedingt auf die Wunde im Sinne von, das ist aber jetzt nicht das, was Tolkien geschrieben hat, das ist frei erfunden. Es sind halt einfach, und das ist mein Problem mit der Serie, es sind einfach viele handwerkliche Fehler drin. Und es hat nichts mit dem Storyline zu tun, das hat nichts mit den Schauspielenden zu tun oder mit den Charakteren. Es sind halt einfach, das sind so viele Sachen einfach, die man eigentlich bei dem Budget nicht erwartet, die einem negativ auffallen. Und dadurch ist diese Serie, zumindest bei mir, negativ eingetrübt. Und ich muss auch sagen, ich hatte auch bisher noch nicht den Drang danach, die Serie ein zweites Mal zu gucken, jetzt wo alle acht raus sind. Aber das ist ja auch egal. Ich meine, jeder darf diese Serie gucken. Und das eine, weshalb ich gerade so überrascht war, wo ich nämlich dann auch, wenn du es nicht genommen hast, drauf eingehen möchte, diese Aussage, die getroffen wurde, die wahrscheinlich nur im Scherz gemeint war, jeder hat das Recht auf seine Meinung, auch wenn sie falsch ist. Da haben sich bei mir sämtliche Nackenhaaren hochgesträubt, weil wer bin ich, um bei Meinungen über jetzt nicht wissenschaftlicher Natur, sondern wirklich eine Meinung über eine Sache, jemandem vorzuschreiben, ob sie richtig oder falsch ist. Und da hat es mir echt in den Fingern gejuckt und ich habe mir immer wieder gesagt, nein, das ist mit Sicherheit nur sarkastisch gemeint. Aber es ist mir ein hohes Gut, dass auch von mir jeder halten darf, was er sie es möchte. Und ich werde einen Teufel tun und sagen, dass das, was sie über mich denkt, falsch oder richtig ist.
Ich bin mir sehr sicher, dass der Florian, wenn er es denn geschrieben hat, das im Scherz gemeint hat, obwohl. Also ich finde die Aussage auch im Scherz irgendwie blöd. Vor allem, weil mich das auf so eine Sache bringt, die, um noch ein bisschen weiter abzuschweifen, die mich sehr stört am Tolkien-Fandom. Auch da glaube ich nicht, dass Florian darauf irgendwie Bezug nehmen wollte, aber das ist so diese, ich nenne es mal Tolkien-Apologismus. Also, dass man quasi Tolkien krampfhaft verteidigen muss, was bestimmt aus einem bestimmten Hintergrund kommt, aber was auch dazu führt, dass man halt auch Tolkiens Werke nicht kritisieren darf inhaltlich. Also, ich habe in der letzten Folge auch gesagt, dass ich zum Beispiel Lay of Lathian einfach nicht gut finde. Das ist, finde ich, es ist einfach keine gute Dichtung für mich. Und wenn man das Leuten erzählt, dann kommt ganz schnell die Sache, ich bin kein Tolkien-Fan. Und das ist genau die gleiche Sache, wenn Tobias sagt, Beyond Lúthien nicht gut. Das ist einfach so. Man darf auch Tolkien kritisieren.
Umso besser fand ich dieses Kapitel jetzt. Also ich
das
mein,
freut mich sehr.
Es ist ja für jeden was dabei. Und wie gesagt, es ist halt so dieses, ich tue mich schon immer, aber gerade in der jetzigen Zeit, einfach um jegliche Form des Extremismus, das habe ich mir schon immer sehr schwer getan. Und es gibt in der persönlichen Meinung über eine Geschichte, die rein fiktiv ist, kein richtig und falsch. Es gibt deine Ansicht und es gibt meine Ansicht. Und wir können darüber diskutieren. Und du hattest ja deinen ja jetzt beim letzten Mal auch sehr, sehr vehement verteidigt. Und das ist ja auch okay. Ich mag die Geschichte trotzdem nicht. Und das ist genauso okay. Und das liebe ich halt eben an diesem Podcast, wie ja auch Michel geschrieben hatte, dass wir durchaus konträrer Meinung sein können, ohne dass es persönlich wird.
Denn persönlich haben wir uns ganz andere Sachen vorzuwerfen. Nein, Scherz.
Ja, zum Beispiel, dass du keine Buttons von mir kriegst. Oder
das
noch nicht
zum
bekommen
Beispiel,
hast.
Dass andere Leute bereits Buttons zugeschickt bekommen haben und ich nicht.
Ja, die haben uns auch frankierten Rückumschlag geschickt.
Du weißt, wo ich wohne.
Ja, was geht denn ums Porto? Ich zahle ja die Teile schon aus meiner eigenen Tasche. Und wenn ich jetzt anfange,
ja,
überall
ja,
noch...
Ja, ja, red ich raus.
Komm, machen wir jetzt aber, bevor wir gleich die halbe Stunde voll haben, noch eben das letzte süffisant mit wahrscheinlich zwei Augenzwinkern Feedback. Oder wolltest du noch was anderes?
Ich wollte noch irgendwas anderes sagen.
Okay.
Genau, ich wollte sagen, das ist, glaube ich, auch eine Sache, die Tolkien so populär macht, dass man da einfach sehr facettenreich sich Sachen auswählen kann und für jeden irgendwie was dabei ist. Das ist bei anderen Autoren, glaube ich, nicht so, dass man wie viele Jahre Werks, wie 70 Jahre, 60 Jahre Werksgeschichte hat, aus dem man sich bunt irgendwas raussuchen kann. Aber das nächste Zitat geht auch wieder ein bisschen in die Richtung. Da hat nämlich Niki geschrieben, was höre ich da viel zu spät im Podcast? Finrod-Bashing? Das geht doch die nächste Ein-Stern-Bewertung. Es tut uns leid, Niki, aber auch Finrod darf man bashen, auch wenn er Tolkiens Lieblings-Elb ist. Offensichtlich.
Ja.
Und wir hatten ja Discord jetzt schon öfter erwähnt und ich sage nochmal, alle Leute, die es noch nicht wissen, aber falls ihr spannende Diskussionen rund um die Folgen haben wollt, guckt euch mal unseren Discord an, weil da sind ganz viele Sachen, werden da diskutiert, die ja gar nicht in der Folge vorkommen, aber dazu passend, zum Beispiel wurden diskutiert, es wurde das Konzept von elbischen Ehen weiter diskutiert in allen seinen Aspekten. Und es wurde die Frage aufgebracht, ob man nicht vielleicht eine Playlist erstellen könnte, passend zum Silmarillion. Mal gucken, ob es passieren würde. Aber falls ihr irgendwie Lust drauf habt zu Diskussionen, dann seid ihr, glaube ich, richtig bei unserem Silmaria-Kanal im CG-Discord. Leider schaffe ich meistens nicht mit zu diskutieren, denn wenn ich irgendwie abends nach Hause komme, dann sind da irgendwie 80 neue Nachrichten und nicht ganz so viel, aber dann wurde schon alles gesagt, was ich irgendwie zu sagen habe. Aber da finden halt häufig Diskussionen statt, die wirklich interessant sind, aber dann wir nicht in der Folge irgendwie nochmal besprechen, weil sie ja schon im Discord besprochen wurden.
Genau, und man kann das ja auch alles wunderbar nachlesen. Und alle Infos dazu findet ihr wie immer bei uns in die Shownotes. Gut, Maria, lass uns dann jetzt mal zur fünften Schlacht kommen, das 20. Kapitel in der 22. Folge.
Richtig, ich wollte mal mit einer kleinen Review starten. Denn das ist jetzt ja die fünfte große Schlacht von Beleriand. Einmal möchte ich gerne die großen Schlachten von Beleriand ein bisschen Revue passieren lassen. Aber, Tobias, erzähl doch mal, an was kannst du dich bisher aus der Handlung von Silmarillion erinnern? Gib uns doch mal eine große, grobe Zusammenfassung bis zum jetzigen Zeitpunkt.
Ernsthaft? So viel Zeit habe ich heute nicht mehr.
In 5 Minuten.
Naja, wir hatten halt bisher schon 4 Schlachten. Die Erde, also gut, wenn wir ganz vorne anfangen, die Varna kreiert, ja. Die dann auf die, durch die Musik, wo Melkor immer so schön seine Misstöne gemacht hat. Dann sind sie irgendwann auf die platte Erde runtergekommen, also nicht alle, aber ein großer Teil. Dann wurden sie irgendwann wurde Melkor verstoßen, der war dann ganz böse darauf. Dann gab es irgendwann die Bäume, die dann leuchtet, damit es irgendwann mal hell ist. Zwischenzeitlich wurden auch die Zwerge gemacht, die mussten aber wieder untergebuddelt werden, weil eigentlich sollten ja die Elben als Erstgeborenes kommen. Also mussten die wieder zurück, weil ja eigentlich nur Eru Sachen schaffen konnte und nicht so ein blöder Vala. Der konnte ja nur, wenn er dran denken konnte, so Luft holen, jetzt essen, trinken und gucken. Wenn er nicht an sie gedacht hätte, würden sie dumm rumstehen, dann hätte er sie vernichten sollen. Aber nee, wie gesagt, so durfte er bleiben. Dann hat, wie gesagt, Melkor mehrmals Angriff gegen die Valar gemacht, hat Kreaturen um sich geschart, hat dann nachher irgendwie mit Ungoliant die beiden Bäume, deren Namen ich natürlich nicht weiß, weil ich ein unglaublich geiles Namensgedächtnis habe,
Laurelin und Telperion.
Haben sie leer gesaugt, aber Gott sei Dank wurden vorher das Licht dieser beiden Bäume in drei geheimnisvolle Silmaril von Feanor geschmiedet und gut versteckt. Und damit die Valar mit den Namen hier bitte einfügen, die Bäume wieder rekreieren konnten, bräuchte sie die Silmaril, damit das Licht wieder erscheint. Feanor hat gesagt, nee, ist mein Baby, geh kacken. Und hat dann im Prinzip, es ist dann dagegen vorgegangen. Melkor wollte natürlich unbedingt die ganzen Teile haben, weil sie ja so wunderschön aussehen. Hat dann in einer kleinen List ist er dann halt dann doch an die Silmaril gekommen, woraufhin die Söhne Feanors halt ihren Eid geschworen haben, wofür sie halt bis zum Ende ihres Lebens verflucht sind. Der Fluch resultiert daraus, dass sie den Eid geschworen haben und dann Sachen gemacht haben wie Feanor Nein, sprich Boote angezündet und solche Geschichten. Irgendwann kamen dann noch die Menschen, die Sonne ging auf, der Mond ging auf. Die Menschen wurden dann zum Großteil schon von Melkor korrumpiert. Wir hatten die Geschichte von Beren und Lúthien. Ich bin jetzt mal ein paar Kapitel übersprungen, weil sonst schaffen wir das heute alles nicht mehr. Hatten, wie gesagt, in der Zwischenzeit schon vier große Schlachten. Die erste Schlacht, die Dorgor Nungalat, die Dagor Al-Aglareb und die Dagor Bragaloch.
Ja, ich bin beeindruckt. Also... war ziemlich, ziemlich ausführlich und ziemlich richtig.
Ich hatte Feanor und Tod, also ich meine, erst zündet ja Feanor noch die ganzen Schiffe und Co. an, weshalb ja Feanor nein, aber dann stirbt er und dann kommt er erst, oder weil er das gemacht hat, kommt der erste Fluch, irgendwann stirbt er so rum. Das war halt so eine kleine Ungenauigkeit in meiner chronologischen Aufzählung.
Ja, genau genommen würden die auch verflucht wegen dem Sippenmord, weil sie die Teleri umbringen und die Schiffe klauen.
Genau, das meine ich. Also gut, das ist ja unmittelbar, bevor sie nachher die Schiffe in Brand setzen.
Aber es geht darum, dass sie die Leute abgeschlachtet haben. Es geht nicht um die Schiffe.
Aber dieses Kapitel ist halt so für mich so eins. Also es endet halt im Prinzip damit, dass er dann zu allem Überfluss die Schiffe, die er vorher gekapert hat und den Sippenmord gemacht hat, sie auch noch verbrennt.
Ja, das ist auch sehr ikonisch. Von daher.
Und ist ja auch auf meinem Button drauf.
Man könnte doch erwähnen, Fingolfin ist in einem epischen Selbstmordkommando gestorben.
Ja, es gibt noch ein paar Adler, die vorbeikommen, die eigentlich, wo jemand einfach so lange braucht, um den Bogen zu spannen.
Ja, fangen wir nicht schon wieder damit an. Genau, das war quasi ein kurzer Abriss der Geschichte bis jetzt, um nochmal zu den Schlachten zurückzukommen. Also, wir haben, das ist jetzt die fünfte Schlacht, nochmal zu sagen. Die erste Schlacht hat keinen Namen, sie heißt keine erste Schlacht. Und die kommt im Kapitel 10 von den Sinnen, da wird erwähnt. Das ist bei uns Folge 13, da haben wir die besprochen, falls ihr euch nicht mehr erinnert und das gerne nochmal nachhören wollt. Und diese Schlacht findet schon statt, bevor die Nolde nach Beleriand zurückkommen. Und zwar kämpfen dann die Elben und Menschen, Menschen gibt es noch nicht. Die Elben und Zwerge von Beleriand kämpfen zusammen gegen Morgoth und besiegen ihn auch. Und das Ergebnis ist quasi, dass Melians Gürtel um Doriath herum errichtet wird und Doriath sich so abschottet. Aber, wie gesagt, Morgoth wird besiegt. Beziehungsweise seine Truppen werden eigentlich besiegt, nicht er. Dann haben wir die Dagor Nuin Gileath, die Schlacht unter Sternen. Die kommt im Kapitel 13 von der Rückkehr der Noldor. Das ist bei uns Folge 15, kommt die vor. Und da greift Morgoth Feanor's Schar an am See von Mithrim, als sie gerade zurück nach Beleriand gekommen sind. Und er wird erneut besiegt, beziehungsweise seine Truppen natürlich, weil Morgoth kämpft ja nicht selber. Und Feanor rennt daraufhin den Orks hinterher und wird schließlich von Gothmog tödlich verwundet und stirbt. Dann haben wir die Dagor Aglareb, die siegreiche Schlacht. Die kommt auch im Kapitel 13 vor, von der Rückkehr der Noldor. Auch in Folge 15, die auch Action heißt, weil da so viel Action drin vorkommt. Und da greifen die Orks dann Fingolfin und Maedhros an. Und zusammen mit ihren Truppen können sie die Orks besiegen. Und danach herrscht erstmal ganz, ganz lange Frieden. Und dann haben wir die Dagor Bragolach, die Schlacht des jähen Feuers. Die kam in Kapitel 18 vor. Die Folge war die Folge 20. Und da greift Morgoth plötzlich die Noldor an und überrennt ihre Reiche und bis auf Heathloam, Maedhros auf seinem Berg, Nargothrond und Gondolin und Doriath, was aber nicht so richtig eine Rolle spielt, gehen alle unter, wenn ich das richtig zusammengefasst habe. Angot und Aignor sterben unter anderem, es sterben noch weitere Leute. Mehrere Häuser der Menschen gehen unter, beziehungsweise das Haus Beor geht hauptsächlich unter. Und Fingolfin stellt sich zum Zweikampf mit Morgoth und stirbt. Ja. Das waren die großen Schlachten von Beleriand bisher. Und das Kapitel beginnt aber mit einer Rückschau auf Beren Lúthien. Und zwar wird quasi erzählt, was sie tun, nachdem sie zurück sind aus Mandos Hallen. Und da hatte Eifelsteiger im Discord eine Frage gestellt, denn Er war ein bisschen verwirrt über die Aussage, dass sie in die nördlichen Lande von Mittelerde zurückkehren. Und dann hat er gefragt, was es denn sein soll? Hithlum, Nephrast, Dolomin oder gar noch nördlicher? Bei Morgoth wohl kaum. Und dann, also danach, gehen sie nach Doreas, was ja nicht im Norden, sondern in der Mitte ist. Dann nehmen sie dann die sterblichen Formen an. Waren sie im Norden dann Seelen ohne Leib? Wie konnten sie die so Mann und Frau sein? Ja, das ist in der Tat ein bisschen verwirrend, aber wie auch im Discord bereits ausgeführt wurde, ist das deshalb im Norden von Mittelerde, weil Beleriand halt quasi im Norden von Mittelerde ist, also komplett das ganze Beleriand, beziehungsweise zumindest der obere, der nördlichere Teil, wo der Weißwort-Äquator von Beleriand ist, wollen wir an dieser Stelle nicht diskutieren, aber das ist quasi schon nördlich. Das heißt, sie kehren nach Beleriand zurück und nicht irgendwie nach, was später Gondor ist oder so, könnte man vielleicht sagen. Und sie kommen vermutlich zurück nach Doriath. Also sie werden quasi in Doriath stehen sie wieder auf. Ich weiß nicht, also zumindest sind die ja beide da gestorben. Macht also Sinn, dass sie dann wieder auferstehen und quasi in ihre Körper zurückkommen. Ja, so würde ich das erklären. Also sie kehren nach Doriath zurück. Tobias?
Ja?
Du sagst gar nichts mehr.
Ich wusste auch nicht, was ich dazu sagen soll. Du hast so einen schönen Monolog gehalten und alles zusammengefasst, dass ich das nicht als Frage gegenüber meiner Person interpretiert habe.
Okay. Normalerweise kommt irgendein Feedback. Egal. Ich habe ein bisschen probiert mit der Internetverbindung.
Achso, nee, ich habe dich klar und deutlich die ganze Zeit gehört.
Also, nachdem Mer und Lúthien zurück sind, heilt Lúthien erstmal Thingol, aber Melian sah ihr in die Augen und las, welches Schicksal darin geschrieben stand, und sie wandte sich ab. Denn sie wusste, ein Abschied bis über das Ende der Welt hinaus stand nun zwischen ihnen. Und nie ist Schmerz über einen Verlust tiefer gewesen als der Schmerz Melians der Maia zu dieser Stunde. Melian findet es anscheinend extrem ungeil, dass Lúthien jetzt sterblich ist und die Welt verlassen wird, wenn sie stirbt, also nicht mehr das elbische Schicksal hat.
Und meine Frage ist halt einfach, wenn Beren und Lúthien doch als Menschen wieder als Sterbliche zurückgekommen ist, war das für mich eigentlich auch einhergehend mit der Entziehung jeglicher, sag mal, Zauberkraft im weitesten Sinne. Aber dem scheint ja nicht so zu sein.
Ja, ich weiß nicht, also es würde bedeuten, dass nur die nur Elben und Maia und also oder Elben und Ainur zaubern können. Keine Ahnung. Ich meine, Aragorn kann ja auch Leute quasi heilen mit den heilenden Händen des Königs. Von daher haben vielleicht auch Menschen so Heilkünste.
Okay.
Aber Zauberei, also Magie bei Tolkien ist eh ein sehr komplexes Thema. Darüber hätten wir vielleicht in der letzten Folge sprechen können, wenn die Folge nicht schon so ewig lang gewesen wäre. Aber das können wir uns dann vielleicht für das Buch der verschollenen Geschichte aufsparen.
Sehr gerne.
Genau. Und Beren und Lúthien leben fortan auf Tol-Galen. Das ist eine Insel, beziehungsweise so eine Art. Ja, es ist eigentlich eine Insel, aber wenn ihr auf die Karte guckt, dann seht ihr, es ist ganz im Süden von Beleriand, also von Osiriand, da ist der Adurand und da drin ist quasi eine Insel, wo der Fluss so eine Insel formt und da wohnen sie dann. Und sie bekommen einen Sohn, der heißt Dior, nicht Dior, wenn das sehr witzig wäre. Genau, und die spielen tatsächlich später nochmal eine Rolle, auch wenn das hier so klingt, als ob sie jetzt nie wieder irgendwie vorkommen würden. Nein, das ist nicht der Fall. Die spielen noch eine Rolle. Genau. So viel zum Thema Beren und Lúthien, die wir jetzt hinter uns lassen erstmal.
Sehr schön.
Endlich. Stattdessen kommen wir zurück zu unseren besten Freunden, den Söhnen Feanors.
Ab geht die Party und die Party geht ab.
Es geht so ab. Denn Maedhros kommt auf die tolle Idee. Beren und Lúthien haben das so gut geschafft. Lass doch mal ein völkerübergreifendes Bündnis schmieden und es Maedhros Bund nennen. Leider hat Maedhros den Plan ohne die Tatsache gemacht, dass alle Leute ihn, beziehungsweise nicht ihn, aber die Söhne Feanors halt leider hassen, weil sie halt unfassbar viel dummes Zeug angestellt haben. Zumindest die meisten hassen ihn irgendwie ein bisschen. Zum Beispiel Odreth ist wenig begeistert von dem Vorschlag, denn wir erinnern uns, was Kilogorm und Korufin im letzten Kapitel so getrieben haben. Und er sitzt weiterhin in Norgothrond und es zieht nur Gwindor los mit einer kleinen Schar, denn sein Bruder Gelmir hat er in der Dagor Bragolla verloren und hat irgendwie seine persönliche Motivation, wie wir auch später im Kapitel noch sehen werden. Und die schließen sich dann Fingons Schar an. Und Fingon schließt sich Maedhros an, weil Fingon und Maedhros sind einfach eh Best Buddies. Und wenn man Fanfictions glaubt, dann läuft auch noch mehr. Und die Söhne Feanors machen es auch nicht besser, indem sie noch den Silmaril von Thingol zurückverlangen, der den aber nicht rausrücken will, gegen Melians Rat. Und es steht da auch noch so schön, und mit jedem Tag, der in den Silmaril sah, begehrte er mehr, ihn für immer zu behalten, denn solche Macht war in dem Stein. Also Simmeril scheint auch so bestimmte Kräfte zu haben, die ihn sehr begehrenswert machen. Maenors will jetzt auf Frieden setzen, aber er hat die Sache ohne seine Brüder gemacht, denn Kelogor und Corfin aber gelobten öffentlich, Thingol würden sie erschlagen und sein Volk vernichten, wenn sie siegreich aus dem Kriege heimkehren härten und der Stein nicht freiwillig ausgeliefert werde. Also aus Doriath kommt auch niemand, nur Marblung und Bären und nicht Bären. Belek schließen sich Fingon an. Von denen haben wir ja auch schon im nächsten Kapitel gehört, im letzten Kapitel gehört und Belek wird auch im nächsten Kapitel noch eine wichtige Rolle spielen. Genau. Und an dieser Stelle ein kleiner Exkurs, denn Eifelsteiger hat auch noch im Discord geschrieben, was findet Melian eigentlich an Fingol? Sie schützt alles und er hört zum Verreck nicht auf sie. Zum Beispiel rückt er in Silmaril nicht raus. Ja.
Liebe macht blind.
Ja, vermutlich. Also es musste auf jeden Fall ein sehr starkes Band existieren, weil ansonsten, es ist wirklich sehr, wir machen schon wieder Thingol-Bashing, es tut mir leid, aber es ist einfach wirklich so traurig, wie einfach, es ist ja wirklich so ein durchgehendes Trope im Silmarillion. Thingol tut etwas, Melian sagt, war jetzt nicht so klug, ne, merkst du selber. Oder hier ist eine schlaue Prophezeiung dazu. Also ja, bei denen geht's auch ordentlich ab. Ich kann die Frage leider nicht beantworten. Außer, wie gesagt, ne? Sie lieben sich einfach sehr, sehr doll. Ja. So viel zum Thema Melian und Thingol. Eine Gruppe von Leuten, die Melian aber unterstützt, sind die Zwerge. Und auch das Volk von Bor und Ulfang. Erinnerung, das sind die Menschen, die im Kapitel 18 aus dem Osten gekommen sind. Die schließen sich an, genauso wie die Häuser, beziehungsweise die Reste der Häuser Hador und Haleth. Ja. Und damit wird erstmal ein Angriff auf Morgoth gestartet, der ein bisschen zu verfrüht kommt, wie wir im Silmarillion erfahren. Zunächst werden mal die örtlichen Gebiete von Orks befreit, das ist auch erfolgreich, aber dadurch ist Morgoth eben gewarnt, dass sich da irgendwas tut. Und er sendet dann seinen Speer aus und außerdem hat er auch schon unter einigen Menschen Untertanen, wie uns schon gespoilert wurde in einem früheren Kapitel. Und somit ist er quasi gewarnt und das ist vermutlich der Hauptgrund, warum ab jetzt quasi alles schief geht. Tobias, wie war denn deine Wie beeindruckt warst du von der Schlachtplanung und der Schlachtausführung, die im Folgenden kommt?
Also ich fand es mal wieder äußerst faszinierend, dass natürlich, wie gesagt, du hattest das am Anfang irgendwann mal erwähnt, das ist ja aus Sicht der Elben geschrieben, aber beim Lesen werden die Menschen halt einfach so durch die Bank weg als dumm und hinterlistig und co. Und es ist so, das soll die Zweitgeborene sein. Also ich hatte echt so das Gefühl, als ich das gelesen habe, so, ja klar, die Menschen sind mal wieder das Letzte.
Fandest du, aber Hurin und Hua kommen doch sehr gut weg.
Ja, aber es kommt trotzdem, es wird so unglaublich viel Augenmerk auf den Verrat, das Hintergehen, das Spionieren und Co. gelegt, dass das für mich, also ich hab mir diese Folge, weil ich es heute nicht lesen konnte, sondern ich habe sie mir nur fünfmal das Kapitel angehört. Und es war jedes Mal so, dass das so das Gefühl bei mir war so, die Menschen sind der letzte Rotz. Und das fand ich halt sehr merkwürdig, weil sie sind ja eigentlich die Zweitgeborenen. Und wie gesagt, so von der kompletten Planung, aber von beiden Seiten. Also da tun sich ja auch Morgoth und Kut, die tun sich ja eigentlich beide nichts. Gut, er gewinnt jetzt diese Schlacht, Spoiler, natürlich, aber es ist ja, glaube ich, die letzte vor der großen Schlacht, die er dann ja, wie wir alle natürlich wissen, verliert. Aber das war halt einfach so, wo ich dachte so, ja, okay, wie gesagt, die Schlacht ist gewonnen, aber der Krieg noch lange nicht. Es war aber auch echt so, es war, fand ich, teilweise unglaublich brutal beschrieben, was man so jetzt auch nicht so direkt gewohnt war. Nicht, dass mich das gestört hat, aber es fiel mir halt einfach auf, gerade wenn, ich weiß gar nicht mehr, wessen Bruder das war, wie gesagt, ich und Nam.
Von Gelmir, der Bruder von Gwindor.
Dem man ja die Augenpartien schon und welche Körperteile man dann nacheinander abhackt und solche Sachen. Also es war schon sehr martialisch.
Mhm.
Also ich fand es ein durchaus interessantes und gerade nach dem Bären und Lucien Kapitel ein sehr abwechslungsreiches Kapitel. Also von der Thematik. Aber es ist schon so, dass ich denke so, okay, es ist halt noch das erste Zeitalter. Die Lebewesen wussten es einfach nicht besser. Also ich meine, es tun sich ja wirklich, also weder Elben noch Menschen. Also die Zwerge fand ich, kam noch am coolsten weg. So mit dem Zwergenkönig, wie er dann noch im letzten Atemzug irgendwie noch das Messer hochschnellen lässt, woraufhin er dann, also leider nicht der Zwerg, sondern Glaurung, ja schreiend über das über das Schlachtfeld rennt und alle Gegner mit sich mitzieht im Prinzip. Das fand ich sehr witzig und dann auch, wie sie dann halt, ne, so zwergenmäßig das Ganze abgehalten haben im Sinne von Beerdigung, Fürsprechung, aber so der komplette Rest drumherum. Also die Zwerge machen echt den besten Eindruck von allen.
Ja, also was ich auch so faszinierend finde, ist, die Noldor müsste an irgendeinem Punkt gecheckt haben, dass sie gegen Morgoth nicht ankommen und vor allem nicht mit Waffengewalt. Also auch Maedhros Schlussfolgerung so, oh, Bär und Lúthien haben es geschafft, dann muss ich das ja auch schaffen. Das macht ja überhaupt keinen Sinn, weil Bär und Lúthien sind ja irgendwie so heimlich dahingeschlichen mit Zauberkraft und so. Und das ist ja was anderes, als ob ich jetzt ein Riesenheer dahinstelle. Die sind natürlich durch ihren Eid gebunden, die Sinnefernors, was ihr Problem ist. Darum können sie nichts ändern, aber sie denken, sie könnten nichts ändern. Aber sie kommen halt einfach nicht auf die Idee, dass Morgoth vielleicht nicht so, dass sie den einfach nicht packen können. Und wenn wir es vergleichen zum Beispiel mit dem Herrn der Ringe, wo ja im Rat von Elrond direkt klar gemacht wird, wir können nicht gegen Sauron widerstehen, wir müssen diesen Ring zerstören, ansonsten können wir nichts tun. Und darauf kommen die aber nicht. Das erste Zeitalter ist, die Elben sind irgendwie ein bisschen pubertär, hat man den Eindruck. Es ist alles noch sehr hitzköpfig. Und dazu hat auch wieder Eifelsteiger im Discord geschrieben, je mehr man von Kilogorm und Curufin liest, desto mehr Sympathie entwickelt man für Orks. Wenn man bedenkt, wie bedächtig die Elben im Herrn der Ringe sind, sind die Elben hier unfassbar heißblütig und kopflos. Sie halten sich nicht an die vereinbarte Taktik im Westen. Also da stürmen sie so los und werden provoziert und so. Und das ist wirklich auch, da gibt's ja auch, ich glaube, das Meme habe ich ja schon mal erwähnt, irgendwie so. Es gibt so ein ganz bekanntes Meme, irgendwie so die Elben im Herrn der Ringe, die irgendwie so andächtige, hochstehende Wesen sind, irgendwie so. Und dann im Silmarillion, wo die einfach die ganze Zeit nur sich prügeln und Leute umbringen und sich selber umbringen dabei. Ja, das ist schon ein sehr krasser Gegensatz. Ja, irgendwie recht lustig, sich irgendwie so anzugucken. Wollen wir da mal durchgehen durch die Schlacht und gucken, was alles passiert?
Können wir gerne. Ich hatte jetzt noch eine Frage mir notiert. Es wird nämlich Glorfindel ja erwähnt. Und ich wollte fragen, ob das Glorfindel ist, den wir nachher auch im Herrn der Ringe kennen.
Okay, ich sage jetzt mal ja, aber ich dachte, wir reden ausführlich über Glorfindel im Kapitel, wo es um den Fall von Gondolin geht.
Okay.
Wo er dann Spoiler stirbt. Aber ich sage jetzt mal ja.
Gut, er wird ja einfach wiedergeboren. Ich meine, das ist ja kein Akt.
Einfach. Darüber gibt es eine Riesendebatte, die wir dann in der Folge besprechen werden.
Es schimmelt einfach nur auf, weil kurz vorher wird in der Geschichte Haldir erwähnt.
Ja, und das ist eine andere Person.
Ja, und dann dachte ich, da hatte ich hier schon irgendwie so mein Trigger im Hinterkopf. Und dann Glorfindel, ich so, Moment mal. Und dann dachte ich, ach komm, wenn wir ja eh aufnehmen, dann kann ich dich mal fragen. Aber theoretisch ist es der gleiche, den wir dann nachher auch im Herrn der Ringe haben. Weil wir hatten ja auch gesagt, wenn es Verknüpfung zum Herrn der Ringe gibt, würden wir die natürlich auch an entsprechender Stelle erwähnen. Aber dann thematisieren wir das beim Fall von Gondolin ausführlich.
Ja, Moment mal. Ich öffne gerade mal hier meine Datei. Ich habe irgendwann mal eine Liste erstellt mit allen Charakteren, die Tolkien quasi über den Namen recycelt, also wo er die mehrmals benutzt. Und in der Liste sind 134 Namen drin, die mindestens zweimal vergeben sind, manchmal auch bis zu viermal.
Wie viel waren das jetzt?
134, aber es sind, glaube ich, mehr. Also es ist nur, ich habe die Liste irgendwann mal erstellt, ich glaube, es sind mehr. Namen, nicht Charaktere, also es sind mindestens doppelt so viele. Genau. Und zum Beispiel der Haldir, der im Kapitel vorkommt, das ist ja ein Mensch. Das ist das Oberhaupt des Hauses Harleth und der im Herrn der Ringe ist ja ein Elb.
Genau, dass die nicht gleich sind, das war mir bewusst. Aber ich weiß, ob du das kennst, aber dann denkt man so, Moment, den Namen habe ich schon mal gehört. Und dann achtet man einfach, oder ich habe dann einfach noch etwas verstärkt darauf geachtet, ob ich weitere Namen höre, die ich in einem späteren Geschichtspunkt schon mal gehört habe. Das war einfach nur so, also Haldir hat mich einfach nur getriggert, Achtung, es könnten Namen doppelt verwendet werden und dann kam halt kurze Zeit später Glorfindel.
Okay. Ja, genau, also wie gesagt, wir reden am besten mal ausführlich über Glorfindel, weil es da auch unterschiedliche Meinungen zu gibt. Aber Tolkien benutzt eben viele Namen wieder, das hatten wir jetzt ja schon öfter gesehen. Das ist ein sehr spannendes Thema, auch eines meiner Lieblingsthemen. Und eigentlich will ich ja auch gerne noch die Folge zu den Namen machen. Ich hoffe, das schaffe ich bald. Weil es gibt natürlich Gründe, warum Tolkien diese Namen wieder benutzt, weil er nämlich die Namen nicht zufällig irgendwie aus dem Namensgenerator sich geholt hat, sondern die sind ja, haben ja alle eine Bedeutung und einen Hintergrund. Darum macht es eben auch Sinn, dass die wieder benutzt werden.
Okay.
Außer hat Tolkien seinen Lesenden noch mehr zugetraut als heutige Autoren und andere Leute, die... Ich glaube, wenn du so ein Buch einreichen würdest, wo zwei Charaktere den gleichen Namen haben, das würde kein Verlag heute mehr drucken, weil ich sagen würde, Entschuldigung, das kriegt doch keiner mit.
Ja.
Also, zurück zur Nirnaeth Anoediat, die einen sehr schwer auszusprechenden Namen hat, finde ich. Also, erstmal zum Plan, was Maedhros eigentlich plant. Er möchte quasi ein Heer im Osten aufstellen, also quasi sein Heer, und eins im Westen, das dann von Fingon angeführt wird. Maedhros will von Osten über die, an Fauglith, also über diese Ebene vor Angmar marschieren. Und Fingon sollen aus Hithlum eingreifen, sobald Morgoth Heer aus Angmar rausgekommen ist. Soweit der Plan. Wir stellen fest, es geht überhaupt nicht auf, weil Morgoth schon informiert ist, weil Leute Dinge tun, die sie vielleicht nicht tun sollten. Auf jeden Fall am Mittsommertag geht es los mit der Schlacht. Und Maedhros wird erstmal aufgehalten durch Uldur, der einer der Menschen ist, die ihn verrät. Auf einmal kommt Turgon zum Vorschein. Der ist nämlich aus Gondolin gekommen mit seinem Heer, nachdem er mehrere hundert Jahre verschollen war. Ist auf einmal da. Und ab diesem Punkt wird es sehr episch. Ist alles sehr heldenhaft geschildert und so weiter. Und Morgoth sendet dann heimlich eine Streitmacht nach Hithlum los. Und um Fingons Heer hervorzulocken, sendet er einen Boten zum Barad Eithel. Also Fingons Heer sitzt da irgendwie so an dem am Eithel-Dirion, also in den Quellen des Sirions. Da haben die ja ihre Festung. Wie eben schon erwähnt, haben sie Gelmi dabei, Gwindors Bruder. Das ist der, der in der Schlacht verloren gegangen ist, warum Gwindor ja da ist. Und dem haben sie die Augen ausgestochen und dann hacken sie ihm nacheinander Hände, Füße und den Kopf ab. Und das kommt nicht so gut an bei Gwindor. Und er stürmt dann mit seiner Schar los. Und Fingons ganzes Heer folgt. Und damit ist es quasi verloren. Sie können dann auch Morgoth West Heer überrennen und bis nach Angband sogar hineindringen. Aber da sitzen ja mehr oder weniger in der Falle und Gwindor wird dann auch selber gefangen genommen. Und das wird später noch wichtig. Also merkt euch den Namen Gwindor, falls ihr nicht eh schon weitergelesen habt, wie alle anderen. Und in dem Moment kommt dann Morgoths Hauptheer heraus und greift Fingons Heer an. Dagegen können sie, haben sie einfach keine Chance. Und dann daraufhin beginnt eigentlich erst die richtige Nirnaeth Anoediat, also die große Schlacht auf der Ebene von Amphauglith. Und dann steht da, dann am vierten Tag des Krieges in der Ebene von Amphauglith begann Nirnaeth Anoediat, die Schlacht der ungezählten Tränen, denn kein Lied und keine Erzählung kann von all ihrem Leid berichten. Fingon muss sich da mit seinem Heer zurückziehen und Haldir, besagte Haldir, der Fürst des Haus Haleth, und die meisten seiner Männer werden erschlagen. Turgon eilt dann seinem Bruder zur Hilfe und kann ihm auch zu ihm durchdringen. Und Maedhros rückt doch endlich von Osten heran und dann steht da, manche haben gesagt, zu dieser Stunde hätten die Elder noch den Sieg davontragen können, wären alle ihre Heere treu geblieben, denn die Orks wankten und ihr Vordringen wurde aufgehalten und schon wandte manchen sich zur Flucht. Es sind leider nicht alle treu, denn wie Tobias schon erwähnt hatte, die Menschen sind leider untertan Morgoth, zumindest einige von ihnen, genau gesagt die Leute mit U, die mit U anfangen. Zunächst einmal kommt jetzt aber, Morgoth schickt jetzt quasi seine letzten Streiter raus und das sind Wölfe und Wolfsreiter und es kamen Balrogs und Drachen, es kam Glaurung, der Vater der Drachen. Und die metzeln jetzt erstmal alles weg. Aber, weder Wolf noch Balrog noch Drache hätte Morgoth zum Ziel geführt, ohne den Verrat der Menschen. In dieser Stelle wurde die Ränken Ulfangs offenbart. Viele von den Ostlingen machten kehrt und flohen, die Herzen voller Furcht und Lügen. Die Söhne Ulfangs aber gingen plötzlich zu Morgoth über und griffen die Nachruf von Fëanors Söhnen im Rücken an. Also die Menschen, die, wie uns auch schon vorher gespoilert wurden, sich heimlich Morgoth angeschlossen haben, aber so tun, als ob sie Maedhros treu wären, fallen ihnen jetzt in den Rücken. Und Maglor erschlägt Uldur und die Söhne Bors, die ja auch Ostlinge sind, aber treu sind zu Maedhros. Die erschlagen Ulfast und Ulvath. Erstaunlicherweise stirbt niemand von den Söhnen Fëanors, obwohl sie sich alle Mühe geben. Und sie werden vor allem von den Zwergen gerettet, die, wie Tobias schon erwähnt hat, die Lage retten, weil sie zum Beispiel gegen Drachenfeuer gepanzert sind und so es schaffen, den Drachenstand zu halten. Und derweil trennt Gothmog, der König der Balrogs, der schon vorher, wie wir eben besprochen haben, Fëanor tödlich verwundet hat damals, der trennt jetzt Turgon und Fingon. Und dann steht da, zuletzt stand Fingon alleine zwischen seinen gefallenen Leibwächtern und focht mit Gothmog, bis ein anderer Balrog von hinten eine Feuerschlinge um ihn warf. Da schlug Gothmog mit seinem schwarzen Axt zu und eine weiße Flamme sprühte aus Fingons gespaltenem Helm. So fiel der hohe König der Noldor. Also, Fingon ist tot. Das ist eine der wichtigsten Resultate aus dieser Schlacht. Und damit ist die Schlacht jetzt verloren und Hurin und Hua können noch dafür sorgen, dass Turgon zurück nach Gondolin verschwinden kann. Und an dieser Stelle bekommen wir quasi das Foreshadowing des Tages, denn Tolkien kann es wieder nicht lassen. Und da steht, da sprach Hua und sagte, doch wenn es nur eine kurze Weile, Weile steht, dann wird aus deinem Hause die Hoffnung der Elben und der Menschen kommen. Dies sag ich dir, Herr, mit dem Weitblick des Todes. Auch wenn wir hier für immer scheiden und ich deine weiße Mauer nicht mehr sehen werde, so soll doch aus dir und aus mir ein neuer Stern kommen. Leb wohl. Merkt euch diese Stelle, denn man kann sie quasi wörtlich nehmen, um jetzt mal nicht so viel zu spoilern. Also nicht alle Menschen sind Verräter. Das Haus Bor und Hurin und Hua, also das Haus Hador und natürlich auch das Haus Hales, was ja schon zum großen Teil gefallen ist, sind treu und schließlich fällt dann aber Hua und Hurin wird lebendig gefangen genommen. Das wird auch später nochmal wichtig. Ja, soviel zur Schlacht. Wir haben zwei Kommentare dazu im Discord bekommen, nämlich einer von Eifelsteiger wieder. Und der hat gefragt, wie kam die Armee von Gondolin unbemerkt aus ihrer Stadt und wie kamen deren Überreste wieder ungesehen hinein. Das ist eine Sache, die ich mich auch gefragt habe. Hast du darüber auch nachgedacht, Tobias?
Nein.
Okay, also du bist glücklich damit, dass die einfach in den Bergen verschwinden und auf einmal einfach weg sind.
Ja, Gondolin hat ja mit Sicherheit die eine oder andere Möglichkeit. Also das war jetzt für mich nichts, worüber ich jetzt explizit nachgedacht habe.
Naja, die haben ja eigentlich nur diesen einen Eingang, wie wir schon mal besprochen haben. Also die müssen irgendwie da, also keine Ahnung, vermutlich ist das Gebirge auch irgendwie unpässlich und so und die kennen sich
das
da vielleicht gut aus.
Das waren die Windwürmer, die haben einen Tunnel gegraben, so, damit die halt einfach unter dem Gebirge durch. Und ein paar sind halt falsch abgebogen und kamen dann erst bei der Hobbit-Verfilmung wieder raus.
Ah, okay.
Jetzt ergibt das alles Sinn. Einen Sinn.
Ja, im Ernst kann ich die Frage leider nicht beantworten. Also ich wundere mich auch, wie das irgendwie geht, dass die Orks das nicht so richtig mitbekommen. Wobei, Morgoth weiß ja schon irgendwie so ungefähr, wo sich das befinden muss, die Stadt. Und spätestens jetzt weiß das vermutlich. Aber ja, Gondolin ist weiterhin nicht unerobert von ihm.
Ja, und dann gibt's ja noch einen Kommentar von Florian. Da hast du jetzt keine Antwort gefragt. Hast du darauf eine Antwort? Also lohnt es sich, die Frage vorzulesen? Oder?
Es ist keine Frage, es ist mehr ein Kommentar.
Er kommentiert mit, ich finde, Bor und seine Leute werden bei Besprechung des Kapitels oft zu wenig gewürdigt, haben alles aufgegeben für die Elben nach einer relativ kurzen Zeit in Beleriand.
Darum möchten wir an dieser Stelle kurz Bor und seine Leute würdigen. Genau, also das ist auch wieder so eine Sache, wo Leute, die Tolkien irgendwie so Schwarz-Weiß-Denken vorwerfen, muss man sagen, ja, es Ostlinge, die Ostlinge haben die Elben verraten, aber nicht alle, sondern eine bestimmte Gruppe von denen. Es ist nicht so, dass man irgendwie so klar irgendwie bestimmte Menschengruppen zuordnen könnte und sagen, die sind alle böse und die sind alle nicht böse. So funktioniert das nicht. Damit ist die Schlacht vorbei und das Ergebnis ist, wie gesagt, Fingon ist tot, sein Reich in Hithlum ist zerstört. Die Oberhäupter der Häuser Hador und Haleth sind tot. Und es steht so schön, Fëanor's Söhne trieben wie Blätter vor dem Winde. Also deren Reiche sind jetzt auch endgültig weg, wobei die eigentlich schon vorher zerstört waren. Und Morgoth gibt jetzt Hithlum an die Ostlinge, die ihm gedient haben. Und die dürfen sich quasi jetzt über Hador's Volk hermachen. Und das wird auch noch wichtig im nächsten Kapitel. Also sehr viele Dinge aus diesem Kapitel werden im nächsten Kapitel wichtig. Währenddessen sitzt Orodreth weiter in Nargothrond und Turgon weiter in Gondolin. Also Finrods und Turgons Plan von diesen versteckten Städten, die gegen Morgoth standhalten, die scheinen aufzugehen. Und Doriath besteht natürlich auch weiterhin, weil das quasi nicht vorgekommen ist. Und die Orks und die Werwölfe ziehen jetzt ungestört immer weiter in den Süden. Und Morgoth greift dann noch die Falas an, wo ja Círdan sitzt mit seinem Volk und zerstört auch die Städte da. Aber Círdan Gil-galad und einige weitere können sich zur Insel Vala flüchten. Und Turgon nimmt dann Kontakt zu Círdan auf und Círdan baut dann 7 Schiffe, die in den Westen fahren sollen. Aber die Valar haben immer noch kein Mitleid und alle Schiffe gehen unter und nur ein Elb aus Gondolin kehrt zurück, nämlich Forondwë. Und der wird auch später wichtig. Nicht im nächsten Kapitel, aber im Kapitel danach.
Ja, da klingelt es bei mir irgendwo.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Hat er ein Kind?
Ja, ich weiß es nicht. Ich glaube, es wird, glaube ich, nicht erwähnt. Aber kann es sein, dass du den Namen im der Fall von Gondolin gelesen hast. Und Morgoth konzentriert sich im Folgenden darauf, Gondolin und Turgon irgendwie zu finden. Denn Turgon ist jetzt ja auch der neue hohe König der Noldor, da sein Bruder gefallen ist. An dieser Stelle erinnere ich mal zurück an unsere Diskussion darüber, wer Gil-galads Vater ist. Morgoth möchte ihm herausfinden, wo Gondolin ist. Und darum befragt er Hurin, den er gefangen genommen hat und der in jungen Jahren in Gondolin war. Aber der begegnet ihm mit Verachtung und Spott Und daraufhin steht da der verfluchte Morgoth Hurin und Morwen und ihre Nachkommen und legt einen Spruch von Leid und Dunkel auf sie. Und hier Hurin aus dem Gefängnis herausführend, setzt er ihn auf einen steinernen Stuhl auf einem hohen Gipfel von Thangorodrim. Dort wurde er mit Morgoths Kraft festgebunden und Morgoth stand neben ihm und verfluchte ihn abermals. Und er sagte, hier magst du sitzen und hinaussehen auf die Lande, wo Unheil und Verzweiflung über jede kommen, welche du liebst. Und das wird im nächsten Kapitel sehr wichtig, dieser Fluch. Also, dass dass Morgoth Hurins Nachkommen verflucht hat. Damit können wir quasi direkt übergehen zur Hausaufgabe. Denn es gibt da ja ein Buch, das wir kennen. Das heißt Die Kinder Hurins. Und das ist quasi die ausführlichere Version von dem nächsten Kapitel. Das heißt von Turin Turambar. Denn wer aufgepasst hat und sich ein paar Namen gemerkt hat, der weiß, Turin ist der Sohn von Hurin. Und der ist jetzt verflucht von Morgoth. Und was das bedeutet für sein Leben, das werden wir anschaulich im nächsten Kapitel erfahren. Ich sage schon mal voraus, Kinder Hurins ist von Turin Turambar ist mein absolutes Lieblingskapitel und meine Lieblingsgeschichte von Tolkien. Ich empfehle sehr, falls ihr es noch nicht gemacht habt, das Buch zu lesen, die Kinder Hurins, auf Deutsch, auf Englisch, auf allen anderen Sprachen.
Auch als Hörbuch.
Genau, und vor allem, wenn ihr auf Englisch hören wollt, es gibt eine Lesung von Christopher Lee, was halt einfach unfassbar geil ist. Also die empfehle ich euch sehr. Die ist sehr episch. Darüber, also über Turin kann man ganz, ganz viele Dinge sagen. Genau, wenn ihr keine Lust habt, so viel zu lesen, dann könnt ihr gerne auch nur das Kapitel lesen. Und das war's. Mehr habe ich nicht zu sagen heute.
Gut, ich gucke gerade, also Christopher Lee, Kinder Hurins vom 25. November. Ich weiß nur nicht, wie lang die geht, das Buch. Also das Hörbuch.
Ich müsste es hier haben, Moment.
Damit man halt einfach mal so ein bisschen 7 Stunden und 51 Minuten ist die Spieldauer.
Also Kinder Hurins ist wieder so eine editierte Ausgabe von...
Ich glaube, die erste war das, oder?
Genau, die erste von Christopher Tolkien müsste 2007 rausgekommen sein, so.
Ja, also wie gesagt, das Hörbuch ist 2007 rausgekommen und ich kann mir gut vorstellen...
Okay, dann wird es auch...
Nee, stimmt gar nicht. Erscheinungstermin 31. Dezember 2006.
Okay, ungefähr die Richtung. Da habe ich angefangen, quasi Tolkien zu lesen. Und Kinder Hurins war so eins meiner ersten. Nachdem ich das Silmarillion gelesen habe, habe ich dann das gelesen. Und ich fand es ganz, ganz toll. Und
ist auch mit 320 Seiten, ist auch nicht allzu dick. Also zumindest im Englischen 320 Seiten. Im Deutschen ist es etwas länger. Es gibt die auch in der schönen illustrierten Version von Alan Lee.
Um die traurige Geschichte wegzumachen. Aber darüber reden wir dann in der nächsten Folge, die vermutlich auch wieder sehr lang werden wird.
Gut, also sollten wir die am besten an einem Wochenende aufnehmen, damit man einen Break machen kann. Mal aufs Klo gehen, mal was essen, mal was trinken und dann weiter aufzunehmen.
Ja, wie wär's denn dann mit dem 4. März?
Ich muss mal eben gucken. März. Ich hätte sowohl am 4. als auch am 5.
Okay, dann
besprechen wir das einfach so rundum. Also ich halte mir jetzt einfach mal beide frei. Oder hast du jetzt schon eine bevorzugte?
Nee, ich würde es tatsächlich davon abhängig machen, wann die Kneipe nebenan Party macht. Das weiß ich aber noch nicht, weil die es immer am Anfang des Monats rausgeben. Wann die Party machen. Aber das kann ich dir dann anfangen.
Ja, also Anfang März ist mir eigentlich schon fast zu spät, um es zu wissen.
Ja, okay, dann ich schaue einfach, dass ich irgendwie... Ich versuche der mindestens 2 Wochen. Ist 2 Wochen okay?
Ja, ja. Ich block mir jetzt gerade das komplette Wochenende, damit ich nichts daneben, nichts reintue. Und dann wäre es halt natürlich gut, wenn ich weiß, dass wir es entweder am 1. oder am 2. aufnehmen, also am Samstag oder am Sonntag, dann kann ich halt den anderen Tag entsprechend anderweitig verplanen.
Ja, ja, ich hoffe, dass die das irgendwann demnächst sagen, weil das ist echt ein Problem. Dann machen die bis, machen immer bis 3 Uhr nachts Krach und das ist echt anstrengend.
Das heißt, ihr habt aber auf jeden Fall Zeit bis Ende Februar, sprich bis zum 28. Das lässt sich auch sehr einfach merken und dann könnt ihr, wie gesagt, auch im Discord ja gerne mit uns mit debattieren und diskutieren.
Oder uns auch über die Webseite Fragen schicken oder... Per E-Mail, aber bitte nicht über Facebook.
Und dann würde ich sagen, kommen wir zum Silmaria-Bingo. Hast du deinen Würfel?
Moment.
Also ich habe ja die Karte schon rausgesucht.
Ich habe sie wie immer in der Schublade griffbereit liegen, so. Würfel. 8 Seiten. 2 und 8.
Dann darf ich anfangen.
Möchtest du 2 oder 8 sein?
Nee, du machst ja immer erst für den anderen und dann für sich selbst.
Okay.
Es wird sich nicht beim Tanzen verliebt. Ein Sprung in die Zeit zurück, jein, es gibt zwar einen Rückblick, aber das ist jetzt kein klassischer Sprung, hätte ich gesagt. Die Adler kommen nicht.
Erstaunlicherweise, obwohl es eine Schlacht ist.
Ja, ich habe sehr wohl etwas auswendig gelernt.
Oh ja.
Wasser ist aktuell unwichtig, die Valar verkünden nichts, jemand wird verraten. Ja, definitiv. Tolkien recycelt auch, aber ich glaube, es singt keiner.
Ja, ich würde sagen, Wasser ist in dem Sinne nicht wichtig, dass es am Ende um die Schiffe geht, wo die nicht ankommen, wo sie hin sollen. Weil die werden ja quasi von Osse, also dem Maia des Wassers, wird zumindest impliziert, dass sie von dem aufgehalten werden, nach Valinor zu fahren.
Ja, dann könnte man höchstens sagen, wenn man das zählen lässt und sagt, okay, der Sprung zurück in die Zeit, der Rückblick würde auch, dann hätte ich Bingo, ansonsten nicht.
Ich würde dir mal Bingo geben.
Ach, vielen Dank.
Gut, dann stelle ich
bei
8.
Dir aus.
Es gibt eine Vorahnung, ja. Nämlich Huors Prophezeiung. Die Valar verkünden nichts. Hier beginnt der Verrat. Ja, es geht ausnahmsweise nicht um Stammbäume. Marie, steht hier einfach Marie, statt Maria. Also weder Marie noch Maria Schlag haben etwas nachgeschlagen. Außer in der Vorbereitung für die Folge. Es wird nicht musiziert, es wird erzählt, berichtet. Das steht da nur, dass die Schlacht quasi in Liedern nicht ausgedrückt werden kann, wie schlimm sie war. Es wird kein Gedicht erwähnt, beziehungsweise nur erwähnt, dass es kein Gedicht gibt. Es wird auch nichts vorgetragen. Alles ist verfallen, es geht schon ordentlich bergab in diesem Kapitel, aber...
Ich glaube, es wurden aber bisher noch keine Gebäude oder Co. jetzt wirklich so in der Art zerstört, dass sie unwiederbringlich weg sind, oder?
Nein, es wird jetzt Barad Nimreis wird zerstört, der Turm in...
Stimmt.
In Falas. Aber sonst erfahren wir ja auch irgendwie nicht so viel von Gebäuden. Also ein kleiner Funfact zum Ende noch. Zum Thema Gebäude bei Tolkien. Also er lässt sich da nicht so wirklich aus drüber, wie so die Gebäude aussehen oder irgendwas aussehen. Es wird immer nur erwähnt, da gibt es irgendwie eine Festung oder da wohnt irgendjemand unterhalb. Aber bis auf Menegroth erfahren wir nie so richtig, wie die Sachen aussehen. Und es ist eine Sache, die mir sehr wichtig ist zu sagen. Vielleicht habe ich dir auch schon mal gesagt, aber es ist einer meiner Lieblings-Tolkien-Fun-Facts. Bei Tolkien gibt es keine Burgen, also keine Sinn von Wohnburgen. Es gibt bei Tolkien immer so Festungen, die aber dann wirklich halt irgendwie sind, um Sachen zu festigen. Wie zum Beispiel Barad Eithel, was aber auch wieder ein Turm ist. Oder, das ist ganz wichtig, bei Tolkien sind immer alle Sachen Türme. Was wir auch später dann im Händeringer zum Beispiel haben. Also bei Tolkien werden irgendwie keine Burgen gebaut, sondern immer Türme. Wobei die Frage natürlich ist, was ist so ein Barad? Ist das vielleicht nicht auch irgendwie eine Burg? Aber ja, das ist nur so als kleiner Fun-Fact. Ja, also ich glaube, du hast Bingo.
Danke, danke. Gewinne ich auch mal wieder. Dann bleibt natürlich die obligatorische Frage, wie war dein Tee?
Er hat nicht so schlimm geschmeckt, wie ich gedacht hätte, aber muss ich nicht nochmal haben.
Okay, also ich fand meinen vorzüglich. Man kann, man kann an einem Earl Grey aber auch relativ wenig falsch machen.
Vor allem, wenn er mit Milch kommt, dann
ja.
Schon toll.
Wunderbar. Ich würde sagen, sonst haben wir jetzt, glaube ich, nichts mehr für heute, oder? Wie gesagt, wir haben die Hausaufgaben. Ihr habt bis Ende des Monats Zeit. Denkt dran, der Monat hat nur 28 Tage.
Mhm.
Schaut in Discord vorbei.
Mhm. Ja, und lest mehr Tolkien.
Dieser Podcast wird ehrenamtlich von der Deutschen Tolkien-Gesellschaft produziert. Wenn dir gefällt, was wir tun, werde doch Mitglied oder unterstütze uns mit einer kleinen Spende. Alle Infos gibt's unter tolkiengesellschaft.de.